Hallo, wir sind Mechtild Schröter-Rupiper
und Benny Bauerdick und gemeinsam sind wir
Todesmutig.
Todesmutig, ein Podcast, der ins Herz geht, der zu Tränen rührt, lächeln lässt und zum Nachdenken anregt.
Hallo ihr Lieben, wir freuen uns sehr, weil wir dieses Mal nicht im Musikzimmer im Lavia-Haus sitzen, sondern in der 8. Etage in einem Hotelzimmer. Das ist eine besondere Folge. Wir freuen uns, dass sie uns reingelassen hat, nicht nur in das Hotelzimmer, sondern auch in ihren vollen Terminkalender. Denn in Deutschland ist gerade der Film 4-3 erschienen, der auf ihrem autobiografischen Roman beruht. Wir freuen uns sehr, dass wir einen Gast haben heute, nämlich Barbara Pachel-Eberhardt. Schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch sehr, in Düsseldorf zu sein, hier mit euch gemütlich zu sitzen und jetzt dieses Interview führen zu dürfen.
Ja, ich finde, das ist wirklich eine gemütliche Runde. Haben wir auch noch nie gemacht, auf dem Bett sitzend, im Sessel sitzend, genau den Hocker als Tisch umfunktioniert. Und wir haben gerade darüber gesprochen, oder Benny hat mich heute Morgen noch gefragt, wie hast du eigentlich Barbara kennengelernt? Weil du davon ausgegangen bist, dass wir uns schon ewig kennen. Tun wir irgendwie auch, aber gar nicht ewig.
Gefühlt schon ewig. Ich glaube, überall, wo es so richtige Herzensbeziehungen sind, fühlt sich's vom ersten Moment an fast ewig an, als hätten wir schon die ganze Zeit aufeinander gewartet.
Ja, ich glaube sogar so.
Aber man muss auch sagen, mein Buch, das Erscheinungsdatum, ist 16 Jahre her. Das ist ja wirklich schon fast ewig.
Ja, und ich glaube, ich habe das Buch auch vor 16 Jahren bekommen von der Sabine. Sabine war Witwe gewesen, ist heute mittlerweile eine Kollegin von mir. Und Sabine hat gesagt, du, da ist ein Buch rausgekommen, das musst du unbedingt lesen. Du musst das lesen, das ist so gut, das ist so wertvoll. Und Sabine hat gar nicht gesagt so, boah, weißt du, das ist so furchtbar. So gar nicht das Drama, sondern ich sag mal, als erfahrene Witwe, dass sie gesagt hat, das ist so auch wertvoll zu lesen. Und ich habe gesagt, weißt du, wir haben so viele Trauerbegleitungen bei uns im Haus. Und wenn ich freie Zeit habe zum Lesen, dann lese ich nicht so eine Biografie. Und dann hat sie gesagt, ich bringe es aber einfach mal vorbei und hat es einfach liegen lassen bei uns. Und ich hatte irgendwie keinen Lesestoff mehr. Und dann habe ich danach gegriffen und dann habe ich mich auf einmal festgelesen. Und ich habe es gelesen und im Lesen und nach dem Lesen habe ich gedacht, ich möchte Barbara so gerne kennenlernen. Nicht von wegen so einmal berühren, so, sondern weil ich gedacht habe, du hast an manchen Stellen Trauer einfach auch so gelebt und dein Leben gelebt. Ich glaube, anders. Du hast dein Leben so gelebt, trotz der Trauer, mit der Trauer, wie wir das manchmal einfach auch bei Menschen bei uns erleben, wo wir merken, die sind auf einem guten Weg, bei all dem Schweren, was da ist. Und wo ich auch gedacht habe, so würde ich mir das auch wünschen, auch diese Haltung beizubehalten. Mhm. Und dass ich auch glaube, dass viel eine Rolle spielt, wie habe ich vorher gelebt. Wenn ich vorher immer sage, egal welches Los ich kaufe, ich ziehe immer die Niete, dann wird das erschwerend sein in Trauerzeiten, so eine Haltung eben. Und dann habe ich den Verlag angeschrieben und der Verlag hat gesagt, ich kann Ihnen die Adresse nicht rausgeben. Das war mir auch klar, ich gebe das weiter und dann hast du dich gemeldet. Und ich bin kurz danach in Schloss Groß-Rußbach im Weinviertel gewesen, habe da gearbeitet und bin mit dem Flieger in Wien gelandet. Und dann haben wir uns in Wien getroffen und du hast gesagt, das ist das älteste Kaffeehaus in Wien.
Ja, ich glaube, das war das Café Sperl, wenn ich mich richtig erinnere.
Mhm. Und dann bin ich rein und war so suchend und du bist aufgestanden und dann sind wir uns da begegnet. Mhm. Und ich habe dann eben von meiner Arbeit erzählt und wir sind einfach so ins Gespräch gekommen und ich habe damals, weil du warst in Talkshows unterwegs gewesen, dein Buch war bekannt, das ist ja so durch die Decke gegangen und irgendwie hört sich das immer so krass an, ne? Weil es ja so tragisch ist und gleichzeitig so durch die Decke geht eben, ne? Und da haben die Verwitweten aus der Trauergruppe gesagt, bestelle Barbara ganz viele Grüße, wir denken dir ganz fest an sie. Und du hast gesagt, was machst du eigentlich? Und ich habe von meiner Arbeit erzählt und habe gesagt, ich soll grüßen von den Verwitweten. Wir arbeiten mit Verwitweten, die Kinder im Haushalt haben. Und da weiß ich, dass du damals gesagt hast, oh je, die haben ja für ihre Trauer auch gar nicht so viel Zeit. Und ich habe gesagt, ja, aber die haben ja noch die Kinder, Barbara. Und hast du gesagt, und trotzdem so diese Zeit halt. Und ich bin zurückgekommen und habe denen das erzählt. Und dann haben die gesagt, wie hätte ich überlebt, wenn ich keine Kinder hätte. Und das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, wenn was Schlimmes passiert, ist es immer so wichtig, zumindest erstmal für sich das Bestmögliche daraus zu machen und auch das Positive zu sehen. Zeit haben für Trauer, was ja nicht bedeutet, ich bin froh, dass meine Kinder tot sind. Heißt das ja überhaupt nicht, ne? Weißt du?
Ja, was ich so schön finde an dieser Geschichte und auch an diesen, an den lieben Grüßen, wenn man das Glück hat, sich als trauernder Mensch gleich in einer Gemeinschaft sehen zu dürfen und wenn man dann noch das Glück hat, dass man nicht konkurriert um die Frage, wer hat das schwerere Schicksal, sondern wirklich die Seite der anderen jeweils sieht, wie geht's jemandem, der noch ein Kind hat oder wie geht's einem Paar, das ein Kind verloren hat, aber als Paar vielleicht zurückbleibt oder eine Familie, wo plötzlich einer fehlt und diese Eigenheiten der jeweiligen Dynamik dann zu sehen, zu schauen, wo gibt's Parallelen, wo gibt's aber auch Unterschiede, dann finde ich das sehr, sehr wertvoll und schön und das ist es ja auch, was ihr in euren Gruppen macht. Und bei mir war die Gruppe, also ich war in keiner Trauergruppe, ich war auch eigentlich, ich habe schon geschaut, ob es so Gruppen gibt und ich bin dem eigentlich aufgesessen, diesem Gedanken, da gab es Trauergruppen für Menschen, die ihren Partner verloren haben, für Frauen und ich dachte, naja, aber die werden dann dauernd sagen, ich bin so froh, dass ich meine Kinder noch habe. Genau. Und dann gab es für verwaiste Eltern, da dachte ich mir, da höre ich dann halt dauernd, ah, Gott sei Dank habe ich meinen Partner noch oder wir trauern wir als Paar und ich habe mich da keine Gruppe, ich glaube, es hätte keine Gruppe gegeben für Menschen, die alle verloren haben. Und so habe ich es einerseits versucht, mit mir selber, beziehungsweise später dann mit meinem Stift und dem Blatt Papier auszumachen. Und andererseits die Gruppe, die ich, glaube ich, hatte, der ich mich zugehörig gefühlt habe, das waren die vielen Familien, die ich vorher als Clown im Krankenhaus, habe ich ja 10 Jahre als Clown-Doktor gearbeitet und war auf Intensivstationen, auf Krebsstationen, habe Familien teilweise jahrelang begleitet, auch die Kinder, bis in den Tod teilweise und habe da sehr viel unglaubliche Bewunderung gehabt für den Mut dieser Familien, für das, wie Kinder dem Tod begegnen, auch ihrem eigenen gehen müssen, ihrer eigenen Krankheit. Und das war so der Bezugsrahmen, den ich hatte. Und auch da habe ich von Anfang an gesagt, also wenn die Presse schreibt, mir ist das Schlimmste passiert, was man sich nur denken kann, dachte ich mir immer, so kann man das, glaube ich, nicht sagen, weil es gibt so viele verschiedene Arten von schlimm. Und eben, ich habe auch das gesehen, was mir halt gegeben war, zum Beispiel die Zeit und die Möglichkeit, da so intensiv zu durchfühlen, nicht funktionieren zu müssen, überhaupt nicht, und auch reflektieren zu können und auch dann noch, ja, die Möglichkeit zu haben, in therapeutische Begleitung zu gehen und alles, was halt mir sonst noch gut getan hat.
Ja, ich denke, diesen Aspekt zu sehen, was auch noch da ist und dass das verloren gegangen ist, also der Schmerz, der war ja auch da und die Trauer, die ist ja einfach da, da muss man sich ja nicht drum kümmern, die kommt schon von alleine, ja so wenn die gebraucht wird. Menschen, ne?
Wir denken immer so in diesem Entweder-Oder und genau. Trauer ist, glaube ich, auf ganz vielen Ebenen ein Sowohl-als-auch und da muss man immer wieder dran denken. Also auch dieses, wenn ich versuche, es mir gut gehen zu lassen oder dem Leben einfach weiterhin mit Freude und mit Freundschaft entgegenzusehen, heißt das ja nicht, dass ich nicht trauere. Das ist absurd. Aber ganz viele Menschen kippen einen dann oder kippen mich in eine dieser Schubladen und ich bin eine, die sich halt immer wieder hervorwühlt aus diesen Schubladen und wieder den Kopf rausstreckt und sagt, nein, es ist ein sowohl als auch.
Ja. Und was spannend war, war, dass ungefähr 1,5-2 Jahre später die Eltern aus dieser Trauergruppe, wir haben damals Trauergruppen sehr lange gehabt, so 3 Jahre, 3,5 Jahre, dass sie sagen, manchmal müssen wir daran denken, was die Barbara damals gesagt hat, was du uns gesagt hast und wir haben überhaupt keine Zeit für uns. Und wo die dann gemerkt haben, sie waren so froh und auch zu Recht, so wir haben die Kinder noch und wir können die umsorgen und wir können funktionieren und auch manchmal müssen wir verdrängen und irgendwann zu merken, ja, wir machen ganz viel für andere, aber wir bleiben irgendwie auf der Strecke, ne? Und auch das zu erkennen und das Wertvolle daran war eben so genau, dass es eben nicht schwarz-weiß ist, ne? Und nicht ein Glück, ein Pech, sondern dass ganz viele Facetten einfach immer da sind.
Ist auch spannend, dieser Zeitraum, weil gestern waren wir in, wo waren wir gestern? Ich glaube in Frankfurt, genau. Und da hat Bärbel Schäfer, auch eine Autorin und Journalistin, hat das Interview geführt nach der Vorstellung. Und die hat mir die Frage gestellt, was für mich in diesem ganzen Trauerprozess mich an mir selbst am meisten überrascht hat. Und da musste ich erstmal ein bisschen nachdenken. Und dann habe ich gesagt, ja, eigentlich die Tatsache, dass ich nach 2 Jahren, 2,5 Jahren ungefähr plötzlich einen Zusammenbruch hatte. Und dieses Zeitphänomen, das hat mir meine Therapeutin dann so erklärt. Sie hat gesagt, wir haben doch in uns, also man wird ja nicht dadurch, dass was Schlimmes im Leben passiert oder jemand stirbt, man wird eben nicht plötzlich jemand anderer. Auf lange Sicht verändert einen Trauer, glaube ich, schon, auch oft zum Positiven, zum Herzweiteren oder zum Gelasseneren oder wie auch immer, zum Demütigeren vielleicht, aber nicht sofort. Also man trauert als der, den man erstmal ist. Und was dann aber anspringt, sind so, meine Therapeutin hat das genannt, Notfallsmechanismen in unserer Seele. Die haben wir oft schon sehr früh ausgebildet, schon in der Kindheit. So, wenn alle Stricke reißen, wenn gerade ich in Bedrohung bin, auch in der Familie, wenn ich nicht gesehen werde oder so, wenn ich keine Liebe bekomme gerade, dann mache ich halt was. Zum Beispiel lieb sein, brav sein, funktionieren, Leistung bringen. Solche Dinge. Funktionieren.
Tapfer sein,
genau. Und andere gehen halt dann eher ins Kranksein oder eher ins Dauerweinen. Also je nachdem, was man da halt gelernt hat oder erfahren hat. Und dieses Notfalls, ich springt erstmal ein und kann über eine ziemlich lange Strecke tragen, aber irgendwann verliert es die Kondition. Und das finde ich eine unglaublich große Chance. Jetzt von der Wahrnehmung der Außenwelt natürlich schwierig, weil nach 2,5 Jahren, nach 3 Jahren glaubt dir keiner mehr, ja, das ist jetzt die Trauer, die da plötzlich kommt. Aber aus der psychologischen Seite ist das, finde ich, eine gute Erklärung. Auch dann und gleichzeitig ein schöner Moment, wo man sagen kann, jetzt tut sich was ganz Wesentliches. Es ist hart, es tut weh. Es braucht echt innere Arbeit, aber es führt mich letztlich zu dem, was ich bin, wenn ich meine ganzen Notfalls- und Funktioniermechanismen ablege. Und über das bin ich sehr, 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 sehr froh.
Und wie wertvoll, dass die Therapeutin dir das erklärt hat, weil wir erleben das ja einfach in der Trauerarbeit, dass die Leute dann für krank erklärt werden, dass sie sich für gestört halten, dass sie es verheimlichen oder dass sie anfangen, vielleicht zu konsumieren, um zu unterdrücken. Ich pauschalisiere hier gerade, das trifft natürlich nicht auf alle zu, aber viele einfach, weil Gesellschaft das drumherum oft eben auch nicht weiß und dann gesagt wird, du warst doch schon so weit, du warst doch so gut, du hast es doch so super gemacht, also ich hätte das ja nicht so gekonnt, ja, und jetzt brichst du zusammen, also jetzt brauchst du Medikament, jetzt brauchst du den Therapeuten, aber eigentlich bräuchten wir Begleitung in nicht gleich welcher Form, aber in guter Form vorher und eigentlich auch schon noch vorher präventiv. Ja. Und was ich von dir auch immer weitergebe, das habe ich letztens noch in Italien gemacht, in Südtirol, in der Lehrerfortbildung, dass du damals gesagt hast, und wenn ihr was als Beileid schenken möchtet, dann schenkt Gutscheine und die dürfen erst ein Jahr später eingelöst werden.
Ja.
Und das ist auch nochmal so hängen geblieben, weil im Anfang sind viele da oder man funktioniert und man braucht es vielleicht erstmal gar nicht so und staunt selber drüber. Und nach einem Jahr oder nach 2 Jahren, 2,5 Jahren, wenn die Kräfte nachlassen, dass da einer mit einer Suppe kommt, dass da einer fragt, wie geht's dir?
Ja, das habe ich im Freundeskreis. Eine Freundin eben, der ein Partner gestorben ist, die hat mir das ganz stolz gezeigt, dass eben 4 Freundinnen sich zusammengetan haben und haben mir für jedes Jahr, also sie haben so einen Jahreskalender geschenkt mit so Zettelchen zum Abreißen. Und da stand eben dann für jedes Monat, gab es irgendwie so 12 Dinge, die die Freundinnen ihr als Gutscheine geschenkt haben. Und das war mal einfach nur ein Tag in der, also ihr großen Tag in der Therme oder eben ein warmes Abendessen oder einfach mal ein langes Telefonat wieder oder ein Zusammensitzen schweigend und in eine Kerze schauen. Genau, und jedes Monat konnte sie eben 12 Gutscheine einlösen, aber auch ohne Verfallsdatum.
Und manchmal, das erleben wir ja tatsächlich auch so in der Trauerbegleitung, sind es ja die vermeintlichen kleinen Dinge, die einem so viel Halt und Kraft geben. Ne? Also im Film, wir haben ja schon gesagt, das ist ja quasi, wir würden es einen autobiografischen Spielfilm nennen, oder? Weil es ist ja auch ein autobiografischer Roman,
ja,
oder?
Ja, kann man so nennen, ja.
Und es gibt eine Szene, wo Barbara, wo du einen Brief schreibst an deine Freundinnen und Freunde, der dann später in der Zeitung abgedruckt wird. Und da schreibst du nämlich auch, allein eure Nachrichten haben mir sehr geholfen, denn das Wichtigste ist das Gefühl, nicht alleine zu sein. Mhm. Oder es gibt eine andere Szene im Film, die fand ich auch sehr berührend, dass du gesagt hast, du hast deinen Mann gerade stark gespürt und hast dieses Gefühl wie so einen warmen Mantel um dich gelegt. Und er hat dann zu dir gesagt, du musst mutig sein. Mhm. Und jetzt hast du schon gesagt, was dir so ein bisschen geholfen hat, durch diese Zeit zu kommen, ne? Kleinigkeiten oder so Aufmerksamkeiten oder auch die Familien, die du noch kanntest aus dem Krankenhaus. Aber ich habe mich gefragt, was hat dir aber wirklich diesen Mut gegeben, weiterzumachen und nicht lebensmüde zu werden?
Also am wichtigsten war, glaube ich, dass ich ganz stark mich bemüht habe, die Verbindung zu meiner Familie nicht abreißen zu lassen. Und wenn du einen lustigen Clownmann im Himmel hast und zwei Kinder, die einfach auch, wo das, einfach, die waren so fröhlich. Und ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass die jetzt durch ihren Tod plötzlich anders werden. Also ich habe mir gedacht, ja, die sind ja jetzt woanders, aber trotzdem in Kontakt mit mir. Und irgendwie habe ich ihnen ein Versprechen gegeben, dass ich das, was wir als Familie gelebt haben, nicht preisgeben werde durch das, was passiert ist. Und dass ich mich bemühen werde, unsere Lebensform sozusagen weiterzuleben, so gut es halt geht. Gleichzeitig wusste ich, das wird sich auf Dauer nicht ausgehen. Also ich habe auch immer wieder um Erlaubnis gebeten, dass ich auch halt, dass sie mir nicht sauer sind, die Kinder, wenn die Mama jetzt mal weint und sich zurückzieht. Aber dieser Leitstern, den habe ich mir einfach aufgehängt. Dazu kommt einfach noch sehr viel, was ich in den Tagen im Krankenhaus so an wirklich spirituellen Erlebnissen hatte. Also man kennt ja dieses Phänomen des Nahtoderlebnisses, was Menschen, die tot waren und wieder zurückkamen, oft erzählen. Dieses große Licht, diese unendliche Liebe und Freude und so ein Glück, das einfach zu groß ist für einen menschlichen Körper. Und scheinbar gibt es dieses Phänomen, ich glaube, ich bin nicht die Einzige, die das erlebt, dass das eben auch Angehörigen passieren kann, während jemand stirbt. Und ich kann fix sagen, ich habe das erlebt, wenn ich das in Büchern lese, ja, ganz genau, das war's. Also irgendwie war ich auch in Kontakt mit dem, was da drüben irgendwie an Glück und an Liebe wartet. Und das hat mich sehr, sehr lang getragen. Und dazu kommt halt noch so, dass ich Clown vom Beruf war und Clown mit Fleisch und Blut und Leib und Seele und vieles von dem, was der Clown halt so lebt, einfach auf, das war auch ein Teil von meinem Notfalls-Ich, glaube ich, eins, das sich nicht erschöpft hat bis heute, aber diese Bereitschaft, die Dinge wirklich so zu sehen, wie sie sind, in ihrem ganzen Potenzial, also wenn der Clown in einem Zimmer von einem Kind eine Klopapierrolle vorfindet, dann sieht er, dass da mal ziemlich viel Papier um eine Rolle gewickelt ist. Und dann geht er nicht unbedingt und macht das, was man sonst mit Klopapier macht, sondern er baut vielleicht einen Drachen draus oder er lässt es einfach in der Luft wehen oder er spielt Fangen mit dem Kollegen und das Ganze rollt sich immer mehr aus. Das ist Potenzial. Und ich habe wirklich, glaube ich, jeden Tag in seinem neuen Potenzial gesehen, jeden Moment und auch die Trauer oder dieses Vakuum, das sich vor mir aufgetan hat, einfach mal als Potenzial, aber gefüllt vom Kontakt zu meiner Familie und gefüllt von dem, wo ich mir auch zugeschaut habe und gedacht habe, wie kann ich denn damit umgehen als liebende Mama, als Clown, als eine Frau, die halt offenbar ganz gut reden kann über Dinge, die auch grundsätzlich Optimistin ist. Also das sind alles die Dinge, die ich in dieses Vakuum mal sanft hineingelegt habe. Und dann habe ich zugeschaut, was sich da alles entfaltet. Und ich glaube ehrlich, dass es ein Vorteil war, dass ich noch nicht so viel Erfahrung mit Trauer hatte. Also auch nicht im Umfeld. Das heißt, ich war nicht voreingenommen und ich konnte meinen ganz eigenen Weg finden. Klar, das, was ihr macht, ist natürlich super, weil ihr Wege und Möglichkeiten gebt, an die man sich anhalten kann, die hilfreich sind. Aber oft schleppt man ja so kulturelle Vorbilder unter Anführungszeichen mit, die gar nicht so hilfreich sind oder die teilweise auch Angst machen. Meine erste Therapeutin, bei der war ich nur 2 Einheiten lang, die hat mir zum Beispiel erklärt, ja, Trauer muss man sich schon einstellen, es dauert doch 7 Jahre. Und nachdem sie 3 Menschen verloren haben, würde ich mich jetzt schon mal so auf 21 Jahre Trauer einstellen, hat sie ernsthaft gesagt.
Wow, das ist genau das, was man dann hören will.
Ja, genau. Und das ist halt, also wenn es als Erlaubnis formuliert ist, ja, ist es ja schön. Aber ja, da muss man so behutsam achten auf die Worte, die man verwendet. Und da bist du ja, Mechthild, so eine Meisterin im Finden der richtigen Worte und ja, der richtigen Geschichten.
Ja, danke. Und gleichzeitig fällt mir einfach dazu ein, jetzt gerade, ich habe dir von der Arbeit erzählt und ich habe dir, wenn du was gesagt hast, dann habe ich das manchmal irgendwie so übertragen und habe dir dann vom Trauermodell erzählt. Ich habe damals dir von Worten erzählt, auch von den Traueraufgaben, und heute kommen die ja auch im Modell vor. Und ich weiß noch, wie du so empört an so einem Abend gesagt hast.
Kannst du dich? Ganz gut, ja.
So, Aufgaben soll ich machen, so, und arbeiten, so. Also ihr Trauerbegleiter, ihr wollt uns sagen, was wir machen sollen. Und es war gar nicht im Streit, aber es war so aus dem Bauchhaus irgendwie, ja, was soll ich denn noch machen hier, ne? Und später hast du selber auch nochmal so Ideen gehabt für ein Trauermodell. Und später hast du auch nochmal gesagt, da erkenne ich einen Sinn drin und da drin und so weiter. Und Trauerarbeit, also auch dieses Angebot, oder du musst jetzt mal zur Trauerarbeit hingehen. Es braucht auch immer für alles diese Momente, wo das dann auch passt. Und wenn gerade andere Sachen da sind, dann nicht, wobei das war ja auch nicht in der Form von wegen, du musst es jetzt machen, aber wo dann Erklärung auf Gefühl kam.
Genau. Ja, genau, ja. Ja, und diese Zumutung, also ich weiß auch, ich habe mich da wirklich empören können, dass ich auch zum Beispiel wieder Bestatter gekommen ist und dann, wir haben halt überlegt, was machen wir mit den Urnen, und wie ich dann erfahren habe, also einerseits, was ein Begräbnis kostet, ja, und andererseits, was wenn du die Urnen bei dir zu Hause haben willst, was ich wollte, was man da alles machen muss bürokratisch, da muss ein Gutachter kommen, muss sich die Wohnung anschauen und ob das dann ein angemessener Platz ist, und man muss einen Wohnungsplan, den hatte ich nicht, hätte ich zeichnen lassen müssen, und da habe ich mir auch gedacht, Leute, was soll denn das jetzt? Ja. Und dann hat er mir auch gesagt, ja, es gibt wirklich Leute, die wollen nicht beerdigen, einfach nur, weil sie Geld sparen wollen. Und ich habe mir gedacht, ja, natürlich, was, jetzt sollen wir auch noch Geld ausgeben, jede Menge, wo wir eh schon kämpfen und so. Also ja, es gibt schon Dinge, über die kann ich mich schön ärgern. Aber mittlerweile bin ich ein Riesenworten-Fan und spreche auch viel über dieses, vor allem was du mir so nahe gebracht hast, dieses, die Trauer zu begreifen in diesem Sinn mit Hand und Fuß und wirklich Dinge tun zu können. Und insofern sind es ja keine Aufgaben, sondern einfach Dinge, die man tun kann, Möglichkeiten. Und das finde ich sehr, sehr schön. Und überhaupt, also ich finde viele Trauermodelle, die es mittlerweile gibt, sehr hilfreich und fast hilfreicher als dieses 5 oder 8 Stadien von der Kübler-Ross. War ein guter Anfang, das aber mittlerweile Anfang ist aufgebaut worden drauf, und da ist sehr viel. Eins meiner Liebsten neben dem Lavier-Trauermodell ist das ganz simpel, das nennt sich irgendwie duales Trauermodell, habe ich mal in einem Buch gelesen. Einfach nur diese Grundsatzidee, dass es diese 2 Inseln gibt. Die eine, wo es eben um Erinnerungsarbeit, Gefühle, Vergangenheitsbewältigung und auch das Alleinsein, das Neuorientieren in sich selbst geht. Und die andere Insel, wo es halt um das Weitergehen, das Aufräumen, die Arbeit und die, ja, auch das Funktionieren geht. Und dass du halt ohne es steuern zu können, erstmal auf einer Insel landest und auf die andere eher gerissen wirst. Und wo du aber im Laufe eines gelungenen Trauerprozesses immer mehr lernst, die Landwege zu finden zwischen den Inseln oder auch Brücken zu bauen, sodass du dich frei hin und her bewegen kannst.
Genau. Benni will gerade das Mikro haben und ich denke,
die jetzt, wo du gerade das
Mikro, wo du gerade das Laviermodell erwähnst, genau dieses Pendeln. Im Grunde ist es auch drin, in dem diese Wege so auf und ab gehen, weil mir geht es gar nicht um das Labyrinth reingehen und rausgehen, weil ich denke, wir gehen immer nach vorne, wir gehen nicht raus. So, wir gehen weiter, glaube ich, in ein neues Leben. Wir gehen nicht wieder raus aus dem Leben und
oder zu einem Zentrum, das letztlich Zentrum. Unser Sein ausmacht, nämlich das Menschsein im ganz Großen.
Ja, genau. Ich gebe jetzt erst mal an Benni.
Genau, es ist tatsächlich auch genau zu diesem, was du beschrieben hast, diese 2 Inseln, weil ich mich noch gefragt habe, ohne zu spoilern, glaube ich, kann man das aber vielleicht vorwegnehmen. Es gibt eine Szene, wo Barbara als Clown im Zirkus nochmal auftritt, und zwar auf einer Wippe.
Barbara, oder sagst du? Du redest jetzt von der Filmfigur oder von Barbara?
Ja, gute Frage. Also in dem Falle habe ich Barbara die Filmfigur gemeint, weil ich ja eine Filmszene beschreibe. Und am Anfang steht, dass es ja eben auf wahren Begebenheiten beruht, aber bestimmte Szenen oder Personen auch frei erfunden sind. Und vielleicht habe ich das deswegen gesagt, weil ich...
Ich finde das sehr, sehr schön, weil da...
Weiß, ja. Was der Wahrheit entspricht oder ja, was wirklich so war.
Ja, das ist schön, weil also der Film ist wirklich, ich sage immer, er ist zu 100% wahrhaftig. Also dieser ganze innere Prozess, das ist wirklich ganz, ganz... nicht nur angelehnt, sondern wirklich nachempfunden dem, wie ich es erlebt habe, wie ich sie auch erzählt habe, über Jahre Zusammenarbeit mit dem Drehbuchautor und dem Regisseur. Und gleichzeitig mussten wir aber teilweise Dinge einfach verdichten in einzelnen Szenen oder in einzelnen Figuren. Weil das so der Prozess, den dieser Film abbildet, im echten Leben würde ich fast sagen, der hat so 1,5 bis 2 Jahre gedauert. Und im Film wird es verkürzt, verknappt auf 1 Jahr gefühlt oder ein halbes Jahr. Und vor allem auf 120 Minuten Kinozeit, also mussten wir verdichten. Der Schluss mit dem Zirkus, das war... Also das ist jetzt so eine verdichtete Szene, die so in der Realität nicht stattgefunden hat, die aber einfach unglaublich, also wenn man sich den Film, wir haben ja schon viele gesagt, man muss den Film ein paar Mal anschauen, mindestens 2 Mal, weil man erst beim 2. Mal diese Kunst dieses Films so versteht, wie viele Ebenen er wieder aufgreift während der Handlung, miteinander verknüpft. Und diese Schlussszene nimmt so ungefähr alle losen Fäden aus diesem Film, sammelt sie auf und macht ein Ganzes daraus. Und das ist, also da haben die diese Szene haben sie wirklich gebaut. Mhm. Und sie ist so schön und so wichtig für das, wie man dann rausgeht und wie alles plötzlich Sinn macht, auch das, was vorher wehgetan hat. Und das ist in meinem Leben... Also ich würde mal sagen, jetzt nach 18 Jahren komme ich langsam zu dem Punkt, dass ich sagen kann, es macht wirklich alles Sinn. Auch die Irrwege, die in der Zeit gegangen sind und es ja.
Aber genau das ist ja trotzdem diese Wippe quasi Symbol für diesen Balanceakt und den Gleichgewicht, also das Gleichgewicht, das, was du beschrieben hast, dieses Erinnerungsarbeit und Zurückblicken und den Schmerz zulassen und gleichzeitig auf der anderen Seite auch eine Idee dafür zu bekommen, wie es weitergeht, ne? Oder auch weiterzumachen quasi.
Ja. Und dann gibt es diese schöne Szene, wo Valerie als Barbara, so bevor sie auf diese Wippe steigt, im Publikum sich wendet und sagt, keine Angst. Das ist ein irrsinnig starker Satz in diesem Moment.
Und gerade wo du sagst, jetzt nach fast 18 Jahren, kann ich sagen, es macht irgendwie Sinn. Und gleichzeitig bedeutet das nicht, es war gut, dass das so war.
Ja, gar nicht. So ein Symbol als auch.
Ne?
Ja.
Genau. Mhm. Und ich bin froh, dass es passiert ist. Das heißt es gar nicht. Aber was auch nochmal so wichtig ist, auch mit Blick nochmal auf die Trauerarbeit, wie viele Leute kommen und sagen, wer weiß, welchen Sinn es hat. Ja. So dusch, 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 das geht gar nicht. Ja?
Nein, ja.
Weil das ist ja die Sinngebung von einem selbst.
Ja, also es gibt für mich Sätze, die darf man sich nur selber sagen. Es gibt ja auch diesen berühmten Satz von Viktor Frankl, ich muss mir ja von mir selbst nicht alles gefallen lassen. Den hat er gesagt, er ist so gern geklettert und da war er mal vor einem schwierigen Aufstieg in der Wand und hat gemerkt, dass seine Beine zu zittern anfangen und dass er Angst hat. Und da hat er eben zu seinen Freunden gesagt, ich muss mir von mir selbst nicht alles gefallen lassen und ist reingestiegen in die Wand. Aber das darf dir natürlich niemand anderer sagen. Oder auch dieses Morgen ist ein neuer Tag, ja, oder eben es macht Sinn, wer weiß, wozu es gut ist. Oder, da gibt's einige solche Sätze, meistens die so besonders wehtun, wenn andere sie sagen. Man muss ja deshalb nicht wegschwischen oder nicht wegschmeißen, sondern man darf sich einfach fragen, man kann sich den Satz mitnehmen und sagen, irgendwann vielleicht sage ich ihn mir selber, aber dann, wenn es soweit ist und wenn es für mich gut ist, dieser Satz. Mhm.
Du hattest mich ja nach Salzburg eingeladen in den Premierenfilm und ich fand das ganz wertvoll, auch mit dem Vorgespräch nochmal und Nachgespräch das auch mitzubekommen und dich auch vorher schon zu kennen. Und jetzt saß ich in dem Film und ich habe in Valerie dich schon gesehen. So, ne? Es ist schon die Barbara im Film gewesen, aber es war sehr authentisch. Es war, fand ich, sehr authentisch. Das war nicht eine fremde Figur. Und ich habe Valerie erst kurz vorher kennengelernt, als wir uns begrüßt haben, wo wir ein bisschen geredet haben. Und sie war überhaupt nicht fremd da drin. Was mich in dem Film nochmal so doll berührt hat, wenn der Schmerz so ausgedrückt wurde, ja, neben all diesen Hoffnungssachen, da gehört der Schmerz, das gehört ja alles zusammen. Ich habe so viele Eltern, ich habe so viele Trauernde bei mir wiedererkannt mit diesem tiefen, tiefen Schmerz. Und der ist da irgendwie nochmal so anders deutlich geworden. Die kommen ja oft zu uns, erst wenn sie sich aufmachen, auf den Weg. Und das Telefonat zu bekommen, das zu hören, weiterzufahren, wahrscheinlich zu denken, das kann nicht sein und gleichzeitig zu wissen, da ist was passiert. All diese Sachen, die so körperlich sind, so von der Psyche her, vom Körper her, ne? Und das war einfach nochmal, wo ich irgendwie nochmal so ein großes Mitgefühl hatte einfach, ne? Und Mitgefühl meine ich jetzt was anderes wie, oh, ich habe Mitgefühl damit. Es war wirklich so ein großes Gefühl und wo ich gedacht habe, ich sitze hier und ich weine auch einfach nochmal so Sachen weg, mit denen ich ja in der Arbeit immer wieder konfrontiert werde, ne?
Ja.
So, dass das auch nochmal raus durfte, darüber eben auch nochmal.
Ja, ich kann mich erinnern, also Adrian sagt oft, dass er beim Dreh der Valerie ganz oft gesagt hat, sie soll jetzt an dieser Stelle versuchen, nicht zu weinen. Und das ist, wenn man Trauer denkt als Außenstehende, Valerie hat jetzt auch selber keine Trauererfahrungen in dem Sinn noch gemacht. Und sie hat auch gemeint, ja, da muss ich doch jetzt weinen, das ist so traurig. Und Adrian hat aber teilweise auch, zum Beispiel von dem Begräbnis, von der Beerdigung meiner Familie, gibt es wirklich ein lückenloses Video. Da hat ein Theaterfreund vom Heli mitgefilmt und hat das aufgezeichnet. Ich habe das nie gesehen, aber ich habe es dem Adrian zur Verfügung gestellt und er hat so gesagt, das war so meine Bibel, diese DVD, weil da konnte ich so gut schauen, wie tun die anderen, wie tust du, die Barbara, die nicht geweint hat, alle anderen schon. Und ja, ich glaube, wir sind mit so viel beschäftigt als Trauernde, dass die Tränen erstmal gar nicht kommen. Aus verschiedenen Gründen, weil wir eben zuerst vielleicht noch spirituell so stark verbunden sind, dass wir uns einreden, die sind eh noch da, oder, also nicht nur einreden, ich bin überzeugt, die sind da, in irgendeiner Form, ab bis heute. Aber andererseits, weil dann auch eben so viel zu tun ist, es ist nie Raum, ich bin manchmal ganz frech und sag, weinen ist fast wie ein Orgasmus, ja, da muss einfach einiges zusammenkommen, dass das einfach, du musst dich entspannen können, damit das funktioniert, du kannst das nicht erzwingen. Aber alle warten auf die Tränen und ich weiß noch, wie mich Menschen echt so angeschaut haben immer und gewartet haben und gesucht haben oder mich so lange umarmt haben, als würden sie die Tränen aus mir rausquetschen wollen, wie aus einer Zitrone. Manchmal ist es passiert und dann haben sie gesagt, ich bin so froh, weil dein Lachen habe ich dir eh nie geglaubt. Das hat mich dann ist nicht gekränkt, weil für mich war auch das Lachen wahrhaftig in den Momenten, wo ich gelacht habe. Ja, und dann ja, Mitgefühl haben wir ja oft auch mit den Menschen, die tapfer sind, einerseits. Und andererseits, wenn wir das Glück haben, dass Tränen so wirklich fließen dürfen. Und ein anderer Mensch ist da bei uns und lässt sich auch anrühren davon. Dann entsteht aber nicht so ein Mitgefühl, wo der eine auf den anderen schaut, sondern wo man ein Miteinandergefühl, könnte man es fast nennen. Und dann gibt es ja im Film die relativ gegen Ende die Szene, wo ganz viel Schmerz aus ihr wirklich rausbricht und wo wirklich auch in ihr etwas zerbricht. Eine Vorstellung, an der sie sich die ganze Zeit angehalten hat, festgehalten hat. Und dieser Schmerz, ich weiß gar nicht, wie es Menschen geht, die den sehen, ob man da Mitgefühl hat oder eher befremden. Ja, aber für die Figur selber, also ich weiß, ich war in dieser Situation, ich habe das wirklich erlebt, diese Art von fast kathartischem Schmerz, wo wirklich was zerbricht und der ist für einen selber so wichtig, also da passiert meistens, wenn man in so einen richtigen Schmerz geht, passiert nachher was ganz Wichtiges in der eigenen Psyche, nämlich eine Neuorientierung oder eine Erkenntnis, die einen danach anders hinschauen lässt. Es gibt ein unglaublich schönes Lied, meine Lieblingssängerin Christine Kane heißt die, Kane, und die hat ein Lied geschrieben, das heißt Break. Und das, mir haben so oft Leute gesagt, ich bewundere sie so, weil sie nicht zerbrochen sind, und ich sage immer drauf, doch, ich glaube, das Beste, was ich tun habe können, war, mir zu erlauben, immer wieder zu zerbrechen, aufzubrechen, und was ich nicht bin, ist verbittert, und darüber bin ich wirklich froh. Aber zerbrochen bin ich echt mehrere Male. Und es war jedes Mal gut.
Und wenn das bricht, oder das Bild mit dem gebrochenen Herz und wenn das wieder zusammenwächst, ne, dass eine Narbe entsteht, dann ist das so, wie wenn du eine körperliche Wunde hast Und da muss eine Narbe entstehen. Und diese Narbe, die kann berührbar sein. Muss nicht, kann berührbar sein. Mehr oder weniger. Aber es soll nicht eine eiternde Wunde zurückbleiben, damit man immer wieder sagt, ach schau, wie schlimm das war. Und ach nee, das wird ja niemals gut und so weiter. Sondern das Ziel ist, dass die Wunde heilt.
Mhm.
Und das eigentlich auch, ne? Aber ja, das kam jetzt gerade
ich finde es ein sehr schönes Bild und zugleich, die Psyche ist, glaube ich, doch noch was anderes als unser Körper. Ich bin mir nicht sicher, es gibt ja auch diese andere Geschichte, wo Menschen sagen, ja, Trauer, das liegt erstmal wie ein großer Felsbrock vor dir, Felsbrocken, und dann trägst du das ab und bearbeitest ihn und es bleibt aber doch, ein Stein bleibt immer in deiner Tasche. Und ich bin mit diesen immer und für immer, und Narbe ist ja auch dann letztlich was Endgültiges. Wobei, ich habe eine Narbe aus meiner Kindheit und die habe ich also ewig gehabt. Da dachte ich, ja, die bleibt für immer, und jetzt vor kurzem habe ich sie gesucht und nicht mehr gefunden.
Ja, genau.
Also ich glaube schon, dass wir uns erlauben dürfen, also da bin ich zumindest eine ganz große Vertreterin, davon uns erlauben dürfen, zumindest das für möglich zu halten, dass es irgendwann wieder richtig gut ist. Oder sogar, ja, in einer neuen Form, fast noch, also wie wenn ich mir einen Baum vorstelle, oder gibt es so Pflanzen, die muss man beschneiden, damit sie dann umso mehr ins Wachstum kommen. Also ich sehe Trauer sehr gern als was Organisches, das wirklich auch wachsen kann an dem.
Mhm. Ja.
Und fast noch in mehr Blüte stehen kann danach.
Ja, genau. Aber diese Narbe, die darf berührbar sein, die darf sichtbar sein, ist es nicht unbedingt. Aber wo du das gerade auch sagst, es gibt ja gar nicht so viele Studien eben dazu, zu Trauer auch.
Ja, auch zu gesunder Trauer, ne?
Genau.
Weil die problematische Trauer wurde ja viel mehr erforscht als die gelungene.
Ja, und du hast ja damals auch Thomas bei uns kennengelernt, der bei uns auch heute mitarbeitet, der verwitwet war, wo die Frau gestorben ist, und es gab zwei Kinder. Und die Mama ist damals früh gestorben, da waren die Kinder im Grundschulalter, Kindergartenalter. Und die Ältere arbeitet bei uns im Team mit. Und wir haben letztens über Trauer gesprochen, weil mehrere aus dieser Zeit, so 18 Jahre her, da waren. Und wir haben drüber gesprochen. Und dass immer traurig sein wird, dass eine Mama stirbt. Und dann sitzen auf einmal diese jungen Frauen und auch junge Männer, sitzen da in dieser ehemaligen Runde und sagen, aber Mechtel, ganz ehrlich, wir sind nicht mehr traurig. Und ich sage, ja, aber Vicky, als du geheiratet hast, wie war das denn da? Und ich wollte so Situationen rausholen. Mhm. Und wo die eben sagen, nein, also das nennen wir nicht mehr Traurigkeit. Dann habe ich gedacht, das ist ganz spannend, weil es gibt diese Studien nicht über 18 Jahre.
Ja.
Und wo ich selber da einfach auch dazu lerne und gleichzeitig aber auch denke, weil es wird jetzt Leute geben, Zuhörer geben, die werden sagen, nein, das wird immer wehtun. Die haben sofort Hilfe bekommen. Die haben ein soziales Netz gehabt. Die haben Freunde gehabt. Die haben eine Spiritualität gehabt. Die waren eingebunden in Gruppen. Die haben Trauerbegleitung eben gehabt. Und die eine hat eine gute Schwiegermutter. Da sind beide Eltern auch gestorben. Ja. Ne? Und die hat eine gute Schwiegermutter. Wenn die jetzt eine böse Schwiegermutter hätte und hätte keine Trauerarbeit bekommen und die Schule hätte schlecht reagiert, dann könnte die Geschichte anders aussehen.
Auf jeden Fall, ja.
Und das spielt auch einfach nochmal eben mit rein. Ja.
Wir hatten jetzt gerade vorgestern am Abend eine Situation, da sind wir dann nach dem Film noch was trinken gegangen. Und auf einmal hat der Arian mich angeschaut und gesagt, und weißt du, Barbara, was mich wirklich traurig macht, ich wäre so gern mit dem Heli auf ein Bier gegangen. Und da haben wir alle geweint in dem Moment und waren uns alle einig, ja, er fehlt. Und es kann auch ein Mensch fehlen, den man nie kennengelernt hat. Aber ja, also mir fehlt er auch, obwohl ich glücklich verheiratet bin und jetzt gar nicht wüsste, wohin mit zwei so wunderbaren Männern. Also in dem Zusammenhang. Ich weiß auch, ich habe wirklich damals, da war ich dann schon eben in meiner neuen Beziehung nach der Trauer und habe dann auch noch diese Spenden bekommen und mein Buch geschrieben. Und dann habe ich plötzlich geträumt, dass der Heli wieder da war. Also es war reinspaziert ins Wohnzimmer, ich sagte, so, ich bin jetzt wieder da. Und ich weiß noch im Traum, ich habe echt die Krise gekriegt. Ich habe gesagt, Heli, dann muss ich jetzt, ich muss was mache ich jetzt mit dem Buch? Dann war ich eine Lügnerin und dann das ganze Geld, das mir gespendet, muss ich das jetzt zurückgeben? Aber ich habe doch sonst keins und was machen wir jetzt? Und dann habe ich ihn irgendwo im Keller hinter einem Vorhang versteckt und bin die ganze Zeit hin und her gependelt zwischen diesem Leben mit dem Buch und dem Heli da hinterm Vorhang. Also so, ja, das ist, glaube ich, nicht fassbar für den Geist. Und genau, wenn man wieder, also Neues findet, das vielleicht, ist jetzt ein blödes Wort, ersetzt, ja, aber das sich an die Stelle setzt von dem, wo der geliebte Mensch vorher war, dann geht sich das eben nur aus, wenn der eine im Jenseits ist. Aber wie gut, dass das Jenseits, glaube ich, dann einfach da auch Platz haben darf und groß genug ist für all das.
Nur für die, die es nicht wissen, Adrian ist der Regisseur.
Adrian Geuginger.
Des Films, genau, vielleicht nochmal wichtig einfach zu sagen für die Menschen, die das noch nicht wissen. Was ich einfach so schön nochmal fand am Film auch, zu sehen, wie viel Rückblenden es ja quasi auch gibt. Und zwar trotz des großen Schmerzes und der Trauer und all diesen Herausforderungen, diese ganzen Rückblenden in schöne Momente, in fröhliche Momente, Situationen, wo der Heli beispielsweise mit den Kindern in so einer Badewanne planscht und spielt und so Situationen, wo einem wieder ganz anders das Herz aufgeht oder das Herz ganz anders berührt wird nochmal als in den traurigen und düsteren und schmerzhaften Szenen des Films. Ist das für dich irgendwie auch so, dass, wie du Trauer beschreiben würdest, auch heute vielleicht noch nach 18 Jahren, dass eben beides da sein darf und dass auch ja die Erinnerungsarbeit einfach so wichtig ist an so schöne kleine Momente?
Ja, und ich, also auch da darf ich mich wirklich glücklich schätzen, dass ich jetzt durch diesen Film, dass mein vergangenes Leben nochmal lebendig werden darf. Ich glaube, ich werde mir den Film noch ganz oft reinziehen, vielleicht auch einzelne Szenen. Also ich, wie ein Fotoalbum aus einer unglaublich glücklichen Zeit, dass man nicht nur durchblättert mit einzelnen Standbildern, sondern dass eigentlich für 2 Stunden immer wieder in dem Film kommt ja ganz viel davon vor. Ich glaube, insgesamt sind es über 20 Minuten vergangenes Leben, wo Robert Stadlober, der den Heli spielt, auch sagt, für ihn war das die ganze Zeit ein total glücklicher Liebesfilm. Dann ist er ja weggegangen und dann haben die anderen den Rest weiter drehen müssen. Und ja, also einerseits sich erinnern, wo ich mich ja mittlerweile auch mit Menschen, die zu mir kommen, zum biografischen Schreiben, das mache ich mittlerweile beruflich, ganz viel so Erinnerungsarbeit leiste, mit ihnen und ihnen zeige, wie man auch Erinnerungen anzapfen kann, die scheinbar schon verschüttet sind und wie man es teilweise auch mit Fantasien, so hätte es gewesen sein können, verbindet, sodass das Ganze eben noch reicher werden kann. Also das ist so die eine Ebene, die, denke ich, immer bleiben darf. Die zweite Ebene ist für mich die gelebte Beziehung zu einem Menschen, der halt schon woanders ist. Das heißt für mich nicht, dass ich festhalte und nicht weitergehe. Also ich sage immer gern statt diesem Weitergehen, weiter werden. Mhm. Weil das war auch so ein Satz, der mir so wehgetan hat. Die gehen ja weiter und in unserem irdischen Sinn stellen wir uns vor, wenn jemand weitergeht, geht er weiter weg. Mhm. Und das wollte ich überhaupt nicht haben. Und irgendwann habe ich gesagt, gut, er wird weiter. Das heißt, sein Spielraum vergrößert sich und er kann immer noch bei mir sein, obwohl er auch schon woanders ist oder alle drei eben. Also dieses Zweite, die Beziehungsarbeit zwischen Himmel und Erde. Wie in einer Beziehung auf der Erde hat gewisse Gesetzmäßigkeiten, manche Probleme und andere schöne Seiten und das alles eben für sich neu zu definieren. Wie schaut diese Beziehung jetzt aus? Dann das Dritte, und das sagst ja du, Mechthild, immer so schön, das hast du mal gesagt, das hat mich so beeindruckt, dass du sagst, man verliert ja nicht nur die Vergangenheit, also gerade auch mit Kindern, aber auch mit Partnern, sondern man verliert vor allem auch die Zukunft. Du hast einfach keine Zukunft mehr. Also diese Frage, wie schaut meine Zukunft aus ohne dich und wie viel von dem, was wir gemeinsam gern gelebt hätten, lebe ich jetzt weiter in unser beider Sinne. Das ist so das Dritte. Und dann kann man aber auch merken, dass einen das auch erschöpfen kann, wenn man dann nicht mehr sein eigenes lebt, sondern nur mehr im Geist dieses Menschen oder dieser Menschen. Vielleicht geht man dann auch weg von Optionen, die das eigene Leben für einen hätte. Also die vierte Ebene, wo bin ich auch als alleinstehender Mensch? Und das war für mich so ein wichtiger Punkt in der Therapie auch, wo ich endlich auch, also endlich hat mein Therapeut gesagt, alle haben gewartet, dass ich wütend werde auf den Heli, weil immerhin hat er nicht aufgepasst, ist in diesem Bahnübergang gefahren und alle haben mich immer gefragt, bist du nicht wütend auf ihn? Und ich habe gesagt, nein, weil er war immer ein Schussel und wir haben alle nicht geschaut bei diesem Bahnübergang. Wir haben alle geglaubt, kommt eh nie was. Und er war halt da der Zug, ich konnte ihm keine Vorwürfe machen. Aber dieser Punkt dann zu sagen, Heli, du sitzt jetzt da drüben und lässt die Beine baumeln und ich kann hier auf der Erde diese ganze Arbeit machen und muss Geld verdienen. Und weißt du, wie schwer das ist? Und mit diesem Wut habe ich mir eigentlich dann auch die Erlaubnis gegeben, auch mein eigenes Ding zu machen und nicht die ganze Zeit im Tempel Heli, Fini, Timo weiterzuleben, sondern mich halt im Leben zu stellen.
Genau, weil das ist ja einfach so das Wichtige, auch nochmal das eigene Leben weiterleben und wieder zu gucken, ne, so welche Ziele hatten wir und was davon mag ich und geht auch tatsächlich immer noch und was geht tatsächlich überhaupt nicht mehr, finanziell nicht oder weil einfach der zweite, dritte, vierte Mensch dabei fehlt und dann eben auch nochmal zu gucken, so wie du das auch beschreibst, so wie kann ich in Beziehung sein, aber mein Leben weiterleben und nicht die Toten, die da reingrätschen, die da mit baumelnden Beinen irgendwo sitzen, ne, und sagen, Edgebatch, nee, da darfst du aber nicht hin, das darfst du aber nicht. Nein, eine neue Beziehung darfst du aber nicht, ne? Und du sitzt immer da und denkst immer, ah, darf ich das jetzt denn eigentlich, ne? Und mache ich das heimlich? gar nicht eben, ne? Und was du auch gerade vom Himmel gesagt hast, ich erinnere mich auch noch daran, dass du mal zu einem Trauerseminar gegangen bist und da ist eben gesagt worden, es gibt keinen Himmel, du musst loslassen und es ist vorbei und so. Und dass wir hinter dem Auto noch darüber gesprochen haben und du gesagt hast, das hast du auch vorher gesagt, das hast du, glaube ich, auch im Buch geschrieben, dass du einfach auch so dieses Bild hast und bewahrst, wie die Fini damals am Flughafen auf dich zugelaufen ist, als du angekommen bist und sie ist auf dich zugelaufen, hat Mama gerufen und dass du einfach so diese Idee hast, dass deine Familie da oben auch stehen wird. Diesen Gedanken, dass du gesagt hast, ja, und wenn es nicht so ist, aber so lebe ich mein Leben hier auf der Erde einfach besser weiter und auch das ist wieder unsere Entscheidung. Unsere Entscheidung, dass sie gestorben sind, konntest du nicht entscheiden. Aber einen großen Teil, welche Haltung du annimmst, das entscheidest du.
Absolut, ja. Mm. Also ja, und auch hier muss man dazu sagen, klar, Trauern ist ja auch ein hormonelles Phänomen, ein psychologisches Phänomen. Wir haben nicht alles im Griff. Also meistens, wenn wir gleich am Anfang so sagen, ha, wir entscheiden uns jetzt, das so zu machen, irgendwann kommt dann die andere Seite auch und meldet sich. Und trotzdem, ja, auf lange Sicht haben wir ganz viel Entscheidung. Und irgendwas wollte ich jetzt noch sagen, dass
mit dem Himmel oder nicht?
Mit dem Himmel oder nicht? Ja, also dass dieses, genau, dieses Loslassen, nein, ich weiß es jetzt nicht mehr, egal, wir reden einfach weiter, es wird mir schon noch einfallen.
Ich glaube, okay. Was da einfach so zu passt, Barbara, fand ich nämlich einfach auch nochmal so berührende Worte, ob sie jetzt wirklich von dir sind oder wie du vorhin auch gesagt hast oder vielleicht auch Teil von einer Inszenierung eines Films sind, aber sagt die Barbara im Film an einer Stelle, ich bin am Leben und ich möchte Teil des ganz normalen Lebens bleiben und es tut so gut, das Leben in all seinen Facetten zu erleben und das fand ich nochmal so berührend, auch mit was für einer, ja, dann doch auch eben Vehemenz und genau das, was wir gerade gesagt haben. Das heißt nicht, dass der andere Teil nicht da sein darf, der Schmerzhafte, der weh tut, aber einfach auch sich bewusst dazu entscheiden und zu sagen, aber ich gehe den Weg nach vorne, auch wenn es manchmal schwierig ist oder die Barbara lernt ja im Film auch oder du ja auch, hast dann irgendwann einen neuen Mann kennengelernt und im Film ruckelt es ein bisschen am Anfang und es passt nicht so und die Barbara im Film schreit ihm dann einfach hinterher und sagt, geh, ich habe keine Zeit. So, dann geh einfach. So, und dieses, ich habe Zeit zu verlieren, ich habe Lebenszeit zu verlieren, auch einfach zu wissen, wie wertvoll das dann auch ist.
Danke. Das jetzt ist mir wieder eingefallen, was ich vorher sagen wollte, so zum Thema Zeit, ein paar Dinge. Also das eine, was mir unglaublich geholfen hat, war auch, mir hat eine Freundin, die irgendwie eine schamanistische Ausbildung hat, die hat gesagt, so aus schamanistischer Sicht sagt man, die Toten sind da, aber für die vergeht die Zeit ganz anders. Und sie sagt, das, was wir hier als Erdenleben erleben, ist für die ein Wimpernschlag. Und das fand ich so schön, weil dadurch musste ich mich ja nicht stressen. Ja, und nicht denen irgendwie das ein gutes Fernsehprogramm liefern oder auch dieses, ah, es ist jetzt so lang, also ich muss jetzt möglichst schnell zu euch, weil wer weiß, seid ihr überhaupt noch dort, wenn ich dann komme. Das kann man alles, also so aus schamanistischer Sicht vergessen und solche Sachen, an sowas habe ich mich natürlich dann angehalten. Und so stelle ich mir das manchmal vor und gleichzeitig denke ich mir, sie sind einfach auch, sie schauen mir schon zu und unterstützen mich und sind in jedem Moment da. Ja, und gleichzeitig das Leben. Also man sagt ja immer, das Leben ist so kurz. Ich finde das gar nicht. Ich finde, das Leben ist echt extrem toll, weil es so wahnsinnig viele Tage beinhaltet und so wahnsinnig viele Lebensphasen. Also ich glaube, jeder Mensch, der mal über 50 ist, kann sagen, ich habe eigentlich schon mehrere Leben gehabt in einem. Und ja, da ist ja noch so, da ist so viel möglich und da dürfen wir uns auch mal Stillstandzeiten erlauben oder auch mal Wege, wo wir in eine Richtung rennen und uns verrennen und es ist immer noch Zeit umzukehren. Ich glaube, wenn wir das Leben zu eindimensional sehen, dann treiben wir da echt, also gehen wir übel um mit dem Leben, weil das ist, entspricht nicht dem Leben, glaube ich.
Ich weiß nicht, ob du das Bild schon kennst aus dem Lavierhaus. Das ist 3,5 Meter lang und im Original 8 Meter lang. Das hat der Klaus geschrieben. Die DIN-A4-Seite für die DIN-A4-Seite, die Sekunden eines Tages. Sind jede Sekunde ist da drauf geschrieben. Da hat er fast 2 Jahre für gebraucht. Und das sind die Sekunden eines Tages. Und dann stehst du davor und sagst, ich habe gar keine Zeit gehabt. Ne? Oder ich habe leider keine Zeit. Ja. Und dann siehst du aber eigentlich mal, wie viel Zeit geschenkt ist. Und genau. Und manchmal bleibt man einfach stehen und manchmal rast man.
Also das, die Zeit im Film bezieht sich ja vor allem auch auf den dringenden Wunsch der Figur, der auch wirklich meinem realen Leben entspricht. Diesem Wunsch, sie möchte einfach möglichst schnell wieder ein Kind haben. Das war damals wirklich so, bei mir war es ausgelöst durch einen Traum, wo ich wirklich so sphärisch ist die Fini zu mir gekommen und hat gesagt, ich habe die Erlaubnis bekommen, zu dir zurückzukommen, wenn du das möchtest. Und dann bin ich aufgewacht damit, ja, und die Gott hat zu mir gesprochen oder der Himmel. Und ab da habe ich wirklich alles dran gesetzt, wieder schwanger zu werden. Im Film wird es halt wirklich explizit gezeigt mit One-Night-Stand und solchen Sachen. In der Realität habe ich das eher in Gedanken durchgespielt. Aber da sagt sie dann auch eben zu diesem potenziellen Partner, hey, ich habe keine Zeit, ja, weil ich brauche jetzt einen Partner, mit dem ich ein Kind kriegen kann. Und da, ja, im realen Leben war es dann eigentlich auch so, dass ich dann eben diesen neuen Partner hatte und der mir aber dann gleich mal gesagt hat, du Kind, kein weiß nicht, also sicher nicht jetzt und ich weiß nicht, ob überhaupt. Und das war für mich schon ein Scheideweg, zu sagen, bleibe ich jetzt krampfhaft, verbeiße ich mich weiter in das, wo ich jetzt sage, da wartet jetzt mein Glück, da muss ich hin. Oder gehe ich den Weg, den mir das Leben halt jetzt serviert, in Form eines neuen Partners, und lasse ich mich darauf ein und vertraue ich. Und ich habe mich dann halt fürs Leben entschieden oder für den neuen Weg. Letztendlich bin ich dann schwanger geworden, nach vielen, vielen Jahren eigentlich an einem Punkt, wo ich schon völlig abgeschlossen habe. Also ich habe geglaubt, ich kann gar nicht mehr schwanger werden. Jetzt mit 43 habe ich dann noch meine Tochter bekommen.
So eine nette und hübsche.
Ja, aber gar nicht die Fini. Also eindeutig ein ganz anderes Wesen.
Was mich auch sehr berührt hat, und da hat es mich sehr persönlich berührt einfach, es gibt den Streit mit Heli, wo du den Heli so klein machst und so gemein bist. Und ich kann mich daran erinnern, an einen Streit, den Meinrad, mein Mann und ich hatten, wo ich auch so war. So richtig, richtig, so... Ich konnte gar nicht mehr aufhören einfach und ich glaube auch, dass ich an vielen Stellen recht hatte, aber es war zu gemein, es war zu ehrlich,
zu wahr.
Und immer wenn zu davor steht, dann ist es nicht in Ordnung eben so, ne? Und wo mir das hinterher so leid tat und nach diesem Film, ich war mit Meinrad ja in Salzburg eben da, waren wir noch anschließend Döner essen gewesen neben dem Kino und da haben wir dann nochmal drüber gesprochen und er wusste sofort, was ich meinte, weil es war wirklich so einmal so ein Extrem. Und wo ich mich nochmal entschuldigt habe, aber gar nicht mal so von wegen, ich laufe die ganze Zeit mit dem Schuldgefühl rum, aber das war mir einfach nochmal so wichtig. Und wo ich auch gedacht habe, ja auch wie mutig das ist, so eine Szene mit reinzubringen, weil der Robert Stadelhuber ja auch gesagt hat, es war irgendwie auch ein Liebesfilm. Und natürlich gehört in Lieben auch ein Streit, ne, weil Versöhnung danach ja auch gut ist, aber es gibt ja auch einfach Verletzungen, die sind schon krass. Und wo man dann vielleicht im Nachhinein auch denkt, oh, warum bin ich so gewesen, wenn ich gewusst hätte, dass er stirbt oder dass er krank wird oder so, dann wäre ich nicht so gemein gewesen. Und gleichzeitig gibt es ja auch Gründe für solche Situationen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, die geben sich ja gegenseitig ziemlich dicke in diesem Film. Also der Heli konfrontiert sie ja auch mit was, was ihr extrem wehtut. Und aus dem heraus setzt sie dann nochmal ein paar Dinge nach. Und gleichzeitig spürt man aber in dieser Szene, wie lieb sich die beiden eigentlich haben. Also das ist wir wollen uns nicht mehr, sondern wir ringen gemeinsam um etwas. Und wir versuchen da einen gemeinsamen Weg zu finden. Und ja, ich erzähle jetzt nicht alles, aber das ist eine ganz wichtige und ganz auch sehr, letztlich sehr liebevolle Szene in diesem Film. Und ja, also das hat mich schon beschäftigt nach Helis Tod. Und manchmal, wenn ich so über ihn rede und meine Version der Geschichte erzähle und auch unserer Ehe, dann sage ich so scherzhaft, vielleicht kommt jetzt doch ein Blitz noch aus dem Himmel. Ganz einig sind wir uns da bis heute nicht, glaube ich. Also es gibt noch was, was mich wirklich sehr beschäftigt hat und was sich heute auch auf meine Mutterschaft sehr auswirkt. Der Timo hat ein paar Tage vor dem Unfall, wir waren gerade in dieses neue Haus gezogen und er hatte sein eigenes Zimmer und es war alles wunderbar. Und er hat dann plötzlich angefangen, in der Nacht laut aufzuweinen, zu schluchzen. Und er wollte immer zu uns ins Ehebett. Und für uns war das aber so eine Errungenschaft, dass er das konnte, jetzt nicht mehr im Ehebett schlafen oder nicht mehr in der Nacht zu uns ins Bett schlüpfen. Und ich war da relativ hart und habe gesagt, bleib in deinem Bett, in der ersten Nacht noch liebevoll, in der zweiten Nacht schon ein bisschen strenger. Und ich war einfach auch so müde. Und in der vierten Nacht habe ich gesagt, hör jetzt auf, und war richtig böse. Und dann war am letzten Tag, also dann eben nach 4, 5 Tagen, war dieser Unfall. Und ich dachte mir die ganze Zeit, ich habe keine Ahnung, was er geträumt hat. Und er war ein sehr feinsinniger, also er hat manchmal schon so fast wie Hellsehen gemacht im Leben. Und da denke ich mir heute, ja, vielleicht hat er das alles schon geahnt und natürlich tut das weh. Und meine Tochter kann immer ins Bett zu uns, wenn sie das braucht, beziehungsweise jetzt in der neuen Partnerschaft. Auch hier haben wir eigentlich wieder die gleiche Situation, die gleiche Errungenschaft. Und manchmal schicke ich sie zurück und manchmal gehe ich dann mit ihr und lege mich mit ihr in ihr Bett. Also ich bin da ein bisschen flexibler geworden, aber so grundsätzlich das Bedürfnis, das mache ich nicht nochmal, ja, ist da und führt aber natürlich auch teilweise dazu, dass ich meine Tochter verwöhne und was ja auch nicht so gut ist für Kinder. Also ja, es hat alles Folgen.
Wir haben eine Pflegetochter gehabt, die hat gesagt, wenn ich gewusst hätte, dass Mama wirklich stirbt, ich wäre einfach viel netter gewesen, ich wäre nicht so doof gewesen. So, und ich habe gesagt, weißt du was, sie war in der Pubertät, ich habe gesagt, wärst du gestorben, dann wäre deine Mama vielleicht hier und hätte gesagt, wenn ich gewusst hätte, dass sie stirbt, dann hätte ich das Rauchen nicht verboten und meine Güte, dass sie mal von einer Party betrunken nach Hause kam, aber so geht Leben auch nicht.
Ja.
Ja, dann hast du anschließend ein Kind, was irgendwie zugekifft zur Schule geht und ist 15 Jahre alt oder so, ne? Und das geht auch nicht. Und manche Sachen, ja, erschließen sich einfach im Rückblick. Aber man kann das ja einfach als Gedanken wieder mitnehmen, so wie du sagst. Aber sie darf heute kommen, aber auch nicht immer. Und ich meine, auch da geht es ja darum, eigentlich wie nach dem Tod, dass du ja nicht das Leben von den anderen weiterführst, sondern du musst ja auch dein Leben führen und ihr müsst miteinander leben und nicht nur für den anderen. Ne?
Ja, das habe ich auch gelernt. Also ich muss meinem Kind ja auch zeigen, wenn ich grantig bin und wenn ich meine Grenze erreicht habe. Das ist ja ganz wichtig für Kinder. Und auch mit Partnern, also eine Partnerschaft, wo man nie streitet, glaube ich, ist nicht die beste Partnerschaft, sondern ich glaube, die beste ist, wo Streit möglich ist und wo man sich nachher versöhnen kann. Hier nicht so, ach komm, vergessen wir es, sondern wo nach dem Streit eigentlich erst das wertvolle Gespräch stattfindet, wo man dann wieder einen Schritt weiterkommt. Das gehört alles dazu. Ja, und immer, es gibt ja auch so oft die Aussagen, gerade so aus so New Age-Richtungen, so, lebe so, als würdest du nur mehr, also, oder stell dir vor, wenn du in einer Woche tot oder in einem Jahr, hättest nur mehr ein Jahr, was würdest du machen? Ja? Und sagen wir mal, ich habe, keine Ahnung, 50.000 Euro irgendwo angespart, ja, und wenn ich wüsste, in einem Jahr bin ich tot, na, natürlich würde ich das Geld ausgeben. Oder ich weiß nicht, vielleicht würde ich es auch anlegen für meine Erben. Ich weiß es nicht. Aber es läge näher zu sagen, jetzt kündige ich meinen Job und mache die Weltreise. Aber es ist eben nicht so. Jetzt schaue ich wieder zum Heli, der die Beine baumeln lässt. Hey, ich lebe ja vielleicht noch 50 Jahre oder ich weiß nicht wie lang. Dann ist es schon ein bisschen blöd, wenn ich jetzt alles hinschmeiße und mein Geld verjuble, weil was dann? Vielleicht bin ich noch nicht New Age genug oder halt doch auch ein bisschen Jungfrau im Aszendenten.
Ich dachte auch gerade nochmal, was dabei ja auch so schön drinsteckt, ist ja wirklich, oder was heißt schön drinsteckt, aber was einfach Teil der Realität ist, ist, dass das Themen in der Trauer sind, die auch da sind, das schlechte Gewissen, die vielleicht manchmal Schuldgefühle, ne, dass das einfach da sein darf, dass man das auch annimmt, dass man das akzeptiert, dass man da seinen Frieden mitfindet, dass man sanft mit sich ist und dass diese Gedanken da sind und dass sie kommen dürfen und dann aber manchmal auch wieder gehen, wenn man sie friedlich oder freundlich umarmt. Und das ist ja ein ganz, ganz großes Thema in der Arbeit mit trauernden Menschen, also diese Schuldgefühle oder genau diese kleinen Situationen, wo man nachdenkt nochmal, hätte ich was anders gemacht, wenn. Und
sie kommen und sie gehen oder vielleicht dürfen sie auch bleiben. Also vielleicht ein Teil davon ist auch wirklich, ich glaube, auch Christine Kane, eine Liedzeile aus Christine Kane, sie sagt, fear not the trials of love, the heart is made well. Also fürchte das nicht vor den Herausforderungen der Liebe, das Herz ist gut gebaut. Und ein anderer Satz, den ich mal irgendwo gehört habe, da hat jemand, der Eckhart Tolle, glaube ich, hat mal in einem Vortrag gefragt, so Leute, hat gesagt, can you be the space for it? Und das ist gar nicht so leicht zu übersetzen, finde ich, aber hast du in dir einen Raum dafür? Das finde ich so schön, weil manches, also es gibt Schmerzen, die gehen auch nicht einfach, aber wir können Raum dafür geben im Körper. Und der Körper ist, glaube ich, gut gebaut und kann das. Muss nicht mal abkapseln, sondern kann das in einer Art Vibration halten, die immer wieder zu klingeln beginnt und dann wieder in den Hintergrund tritt. Aber es ist vielleicht ein Ton in der Melodie unseres Lebens. Und oft, wer Kirchenmusik kennt, gerade da, wo es reibt, das sind ja die besonders spannenden und unglaublich berührenden Stellen.
Und das ist ja auch ein Bild, was wir aus der Trauerbegleitung kennen, dass Menschen oft denken, die Trauer wird kleiner, aber die Trauer bleibt eigentlich gleich, aber was größer wird, sind wir als Resonanzraum. Oh. Wir wachsen und wir sind ein größerer Resonanzraum, sodass der Trauerkloß genauso groß ist, aber eben nicht mehr so viel Resonanzraum in uns hat irgendwie als Klangkörper.
Das Bilderbuch, kennst du das, ein Ort für meine Trauer?
Nein.
Oh, das bringe ich dir das nächste Mal mit, auch für deine Tochter. Aber das ist ein Buch für Kinder, Jugendliche, Erwachsene, das habe ich übersetzen dürfen. Und da geht es genau darum, und auch der Trauer einen Ort zu geben, auch einen sicheren Ort zu geben und es nicht zu fürchten. Und wenn ich zwischendurch eben nicht daran denke, ist es gar nicht so schlimm, weil ich habe ihr einen guten Ort gegeben. Und ich sage immer wieder, ja, Mensch, wenn du einmal einen Platz in deinem Herzen gegeben hast, was muss der machen, um da wieder rauszufliegen? Hab da nicht so viel Angst, nur weil du mal nicht dran gedacht hast oder 3 Wochen nicht dran gedacht hast, 3 Monate nicht dran gedacht hast, dass deswegen das verloren geht, ja, wenn es so.
Ja, das war ja auch einer von diesen Sätzen auf den Trauerkarten, stand, in unserer Erinnerung leben sie weiter. Und ich war so sauer, weil ich habe gesagt, nein, es kann ja jetzt nicht an mir liegen, dass ich mich dauernd brav erinnere. Das muss ja unabhängig von mir sein. Ja, glaube ich auch. Mhm. Aber natürlich erinnere ich mich gern.
Ich musste gerade ein Foto machen, weil hier ist so eine ganz dicke Wolkendecke, so dick wie Watte. Und da war ein ganz kleines Loch und da schien in Herzform der blaue Himmel durch. Und dann nehme ich mein Handy und will ein Foto machen und da hat es sich verzogen und jetzt ist es wieder weg. Oh. Und das war jetzt gerade, als du nochmal so von dem Streit, das war in dem Moment, wo du von dem Streit gesprochen hast, dass es einfach auch so mit Wertschätzung und Liebe ja auch zu tun hat. Und auch an der Stelle denke ich auch, Eine Beziehung ohne Streit kann einfach auch flach sein. Und ich denke, es braucht immer ein Auf und Ab im Guten. Und dass immer Bewegung drin ist und die Nulllinie ist auf dem Monitor, da bist du tot.
Ja.
Da ist eine Beziehung tot. Ja. So von wegen, wir streiten uns nie. Ja.
Dann hat man sich auch nichts mehr viel zu sagen wahrscheinlich.
Genau.
Ich habe da mal eine Frage.
Jetzt rattert es gerade. Wir haben gerade Barbara ganz am Anfang gesagt, wir machen das oft so, dass wir uns gegenseitig eine Frage stellen. Und ob Barbara uns eine Frage stellen will, aber du kannst es auch abgeben.
Ich frage dich jetzt eine ganz arge Frage, Mechthild, weil du ja ganz oft, und das finde ich so schön an dir, dass du diesen Abgleich oft machst, dass du es auf andere Lebenssituationen übersetzt, Dinge, und sagst, na, schau mal, wenn es so oder so wäre, oder auch Gegenfragen stellst, finde ich unglaublich schön. Und du sprichst ja oft auch über deine Beziehung zu deinem Mann und wie wäre das, wenn und so. Und ich frage dich jetzt einfach gerade heraus, wenn du die Wahl hättest zwischen sterben, gehen oder zurückbleiben. Wofür würdest du dich entscheiden?
Das ist eine spannende Frage, weil ich kenne mich jetzt aus mit Trauer. Und ich habe mal letztens meinem Mann gesagt, weißt du, ich würde eigentlich gerne lange weiterleben, aber wenn du sterben würdest, und der ist echt so ein wichtiger Mensch für mich, wenn du sterben würdest, das wäre so traurig. Und ich habe einfach keine Lust auf diese Trauer. Ich habe keine Lust auf diesen Schmerz. Und es hat Zeiten gegeben, auch da, wo ich in der Trauerarbeit das gesehen habe, so dass Paare nochmal, Verwitwete dann irgendwann in Datingportale gegangen sind, jemanden kennengelernt haben, wo ich gedacht habe, das ist auch spannend. Mhm. Ich war wirklich sehr zufrieden mit meinem Mann, aber ich fand das schon spannend. So die ich darf auch flirten, so, ja, aber um dann aber auch wieder so zu merken, aber wie schwer das eigentlich auch ist, weil danach fängt ja Beziehungsarbeit wieder an. Und ich habe früher immer gesagt, also ich will auf keinen Fall alleine bleiben. Ich wüsste nicht, wie das wäre, weil Denken und Handeln und Fühlen hinterher doch nochmal was anderes ist. Heute denke ich manchmal, heute könnte ich, glaube ich, auch gut mit mir und meinem Umfeld gut sein, ich könnte mich gut aushalten auch, so, aber eigentlich, mein Mann, der möchte immer 100 werden und ich sage immer, 80 ist eine gute Zahl, aber ich bin jetzt 62 und letztens hat jemand zu mir gesagt, warte doch erstmal, bis du 70 bist und da habe ich gedacht, ach ja, genau, wenn ich 70 bin, dann kommt ja der Countdown, dann ist ja bei jedem Geburtstag 10, 9, 8, 7 und das möchte ich auch nicht haben, also erstmal abwarten, wie was wird, aber ich würde gerne weiterleben und gleichzeitig würde ich gerne, wenn ich sterben müsste, das haben, dass er in meinem Bett sitzt und meine Hand hält. Wenn ich das so romantisch denke und nicht im Unfall. Kannst du das nachvollziehen?
Ja, absolut. Während du redest, denke ich mir jetzt, ich glaube, das Schönste, was wir uns wünschen können, ist, gut gehen zu dürfen oder gut gehen lassen zu können. Also egal, auf welcher Seite wir sind, dass es gut sein darf und dass wir damit versöhnt sind. Und damit kann man wahrscheinlich im Leben nie früh genug anfangen, sich mit der Tatsache zu versöhnen, dass man entweder der sein wird, der geht, oder der, der zurückbleibt.
Aber ich finde das wertvoll, darüber zu sprechen und auch, dass du die Frage stellst und dass man nicht sagt, so darf ich dir die Frage stellen, denn ich leite gerade ein Seminar, ein Ausbildungsseminar und da sind zwei Österreicherinnen bei, die haben den Film gesehen und die fanden den so wertvoll und haben den anderen aus dem Kurs auch davon erzählt. Und den Adrian, der Regisseur, der ist ja bekannt in Österreich. Alle sagen, ein Film, den Adrian macht, der ist einfach gut. Und da sind wir darüber ins Gespräch gekommen. Da hat eine Teilnehmerin gesagt, die verwitwet ist, dass sie 3 Monate, nachdem ihr Mann gestorben ist, dass sie auf die Dating-Plattform gegangen ist. Und sie hat gesagt, ich wollte gar keinen neuen Mann kennenlernen, aber es war einfach so, ich wollte fühlen und ich wollte gefühlt werden.
Ja.
So. Mhm. Und sie hat gesagt, ich wusste nicht, dass ich den Kerl dann anschließend behalte. Und heute noch mit ihm zusammen bin. So. Und ich habe da von meinem Mann erzählt und dann hat mein Mann so ganz spontan gesagt, ich glaube, das würde ich auch machen. Und dann merke ich so, ich kann das gut aushalten, so, dass er darüber redet und dass ich nicht im Vorhinein, ich weiß ja gar nicht, wir wissen ja beide nicht, wie es sein wird, er oder ich eher oder gleichzeitig, aber dass ich nicht da eifersüchtig bin oder denke, das geht gar nicht und gleichzeitig denke ich, ach, erst mal abwarten.
erst so mal abwarten, mich
wenn dir einer wieder. Sagt, war jetzt 3 Monate sind rum, wolltest du mal daten und er sagt, bleib mir weg damit, ne? Aber dass man einfach vor sich damit auseinandersetzt, auch wenn man später anders handelt, aber dass man Fundus hat und dass man einfach weiß, man ist nicht verrückt.
Ja.
Ich habe gerade so, als ihr darüber gesprochen habt, so darüber nachgedacht und dachte mir, keiner von euch beiden hat gesagt, am liebsten wäre mir die Option beide gleichzeitig.
Ja, natürlich.
weil ich hätte mich jetzt nicht so entscheiden können. Und du hast ja auch gehadert, Mechthild, mit dieser Frage oder mit der Entscheidung gehen oder bleiben quasi, ne, in dem Falle. Aber,
da muss ich ja jetzt fast noch kurz Werbung machen. Also neben dem Buch 4-3 gibt es ja mein zweites Trauerbuch, Warum gerade du?
Das ist richtig gut.
Ich mag es auch sehr, ja. Und da habe ich mir viele solche Gedanken gemacht und habe unter anderem ein Märchen geschrieben. Und mehr sage ich jetzt gar nicht. Aber da geht es um diese Optionen, die man hat und auch um ein bisschen ein Aushebeln des Entweder-Oder. Und das kommt in diesem Märchen eigentlich auch vor. Und ich denke mir jetzt gerade, wer weiß, vielleicht hat sich Helis Seele auch irgendwann gewünscht, wenn dann gleichzeitig. Und ja, hat sich halt auf diese Weise dann vollzogen.
Vielleicht im zweiten Podcast, den wir noch mit dir machen.
Ja, sehr gerne.
Vielen Dank, Barbara.
Danke, ihr beiden.
Todesmutig ist ein Podcast von Mechthild Schröter-Ruhpieper und Benny Bauerdick. Produziert im Lavia-Haus für Familientrauerbegleitung in Gelsenkirchen. Habt ihr Wünsche, über welches Thema wir in einer der nächsten Folgen sprechen sollen, dann schreibt uns gern über Instagram.